ARD.
Ich bin ein kompletter Freidenker. Ich habe immer gesagt, diese arme kleine Musik hat doch keinem was getan. Warum wird die so verteufelt? Und bin dann Ende der 80er Jahre hingegangen und habe halt Schlager mit einer Rockband gespielt. Einfach mal geguckt, weil die Songs sind irgendwie ganz cool. Die Botschaften sind wahnsinnig toll. Immer wieder geht die Sonne auf. Wunder gibt es immer wieder. Das Ganze nochmal richtig handgemacht mit einer geilen Band gespielt. Das ist echt eine Botschaft, die ist so zeitlos.
Hi, mein Name ist Ines. Ich bin Musikerin und Sängerin und die eine Hälfte der Band Edna. Über Schlager weiß ich noch gar nicht so viel. Aber Schlager bringt Generationen zusammen. Schlager bringt Geschlechter zusammen. Schlager öffnet die Herzen. Mal mit und mal ohne Alkohol. Und Schlager polarisiert wahnsinnig. Hass und Liebe liegen aber sehr nah beieinander. Was machen wir jetzt mit dem Schlager? Kann man diese Musik ernst nehmen? Sollte man sie ernst nehmen? Dazu spreche ich mit meinen Gästen aus der Volksmusik, aus dem 70er-Jahres-Schlager, dem Italo-Schlager, dem Deutsch-Pop und dem Ballermann-Schlager. Ein Podcast mit Musik und Menschen aus mehreren Generationen. Das ist Marmorstein und Ines spricht. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall noch, wo es sonst Podcasts gibt. Für Gildo Horn ist Schlager die schönste Droge der Jetztzeit. Wer das sagt, der muss wirklich von diesem Genre komplett überzeugt sein. Warum es sich lohnt, den Schlager in unsere Herzen zu lassen? Gildo ist der lebende Beweis und ich freue mich sehr, dass er Gast in meinem Podcast ist.
Was macht der Typ mit Halbglatze auf der Bühne? Und warum sagt er hat uns lieb? Tja, wer Gildo Horn nicht kennt, ist klar kein Kind der 90er. Aber das ist nicht schlimm. Ihr werdet ihn ja jetzt kennenlernen. Seinen Durchbruch hatte Gildo Horn beim Eurovision Song Contest 1998. Die Bild titelte damals Schlagerkrieg. Darf dieser Mann für Deutschland singen? Gildos Art, Schlager zu singen, war anders. Weg vom Spießertum der Elterngeneration, hin zum Rock'n'Roll. Heute ist Gildo noch immer auf seinem selbsternannten Kreuzzug der Zärtlichkeit. Seine Liebe zum Schlager ist ungetrübt.
Piep, 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 ich hab dich lieb.
Gildo, es freut mich sehr, dass du hier bist. Ich möchte gerne die Schlagerwelt verstehen.
Ja.
Und deshalb rede ich mit unterschiedlichen Leuten darüber. Und ich frage mich so, machst du denn Schlager?
Ich bin mit Herz und Seele Schlagersänger. Ich bin sozusagen das Epizentrum des Schlagers.
Also, welche Bedeutung hat Schlager für dich? Ich meine, wenn du das Epizentrum des Schlagers bist.
Also für mich ist Schlagermusik ist deutscher Soul. Schlager ist so ein aktiver Verdrängungsprozess. Ich meine, schau dir die Welt an, das ist alles ziemlich komplex und für so einen kleinen Menschen wie dich, aber auch für mich, ist das manchmal überhaupt nicht zu verarbeiten. Und dann braucht ein Mensch was Leichtes, irgendwas, wo man abschalten kann von diesem ganzen Wahnsinn drumherum. Der Schlager ist ja aus der Operette entstanden.
Aus der Operette?
Ja, genau. Damals hieß es zum ersten Mal in einer Wiener Zeitschrift, da ging es um so zündelnde Operettenmelodien, da ist zum ersten Mal das Wort Schlager geschrieben worden. Und das trifft's irgendwie. Operette ist ja auch so was Leichtes. Man begibt sich da so rein und aus Problemen werden Problemchen und die Komplexität der ganzen Welt wird dann halt in so ein kleines Lied reingepackt. Das tut ganz gut. Es ist ein aktiver Prozess und danach kann man sozusagen wieder gestärkt ins asoziale Netzwerk eingespeist werden.
Okay. Aber die Taz hat zum Beispiel geschrieben, dass du der Antityp des Schlagersängers bist.
Ja, ich glaube, die Taz ist halt auch die Taz. Die versuchen halt auch alles da so ein bisschen zu intellektualisieren und irgendwie zu sehr irgendwie zu deuteln und zu hinterfragen. Da muss das halt anti sein und so. Ich liebe den Schlager wirklich mit jeder Faser, den ich habe und vor allen Dingen diesen traditionellen Schlager.
Was meinst du mit traditionellen Schlager? Meinst du da die Schellack-Schlager oder?
Genau, also ich gehe mal eher so da von handgemachtem Schlager aus. Ich würde mal sagen, so die Schlagerwelt bis so 1970 ist vor allen Dingen das, da bin ich ja auch mit groß geworden. Das hat mich irgendwie musikalisch total inspiriert.
Also so Hildegard Knef gehört auch dazu?
Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben. Wusste ich nur eines, ich will raus in dieser Stadt, kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus, Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Ja, das gehört mit Sicherheit dazu. Ja. Natürlich, also Schlager, Chanson, so dieses ganze deutschsprachige Genre, das ist zerbrochen. Etwa Anfang der 80er Jahre, als die Neudeutsche Welle ins Spiel kam, weil irgendwie da wurde ganz plötzlich so ganz anders mit deutscher Sprache umgegangen. Ich glaube, so Udo Lindenberg hat vielleicht auch so da das Ganze zum Wackeln gebracht. Und dann kam die Neudeutsche Welle und dann ist so dieser traditionelle Schlager, der ist so richtig an die Wand geschmächt worden. Das wollte echt keiner mehr hören. Das war so die Musik von gestern. Über den Schlager wurde immer ganz viel Wertekampf ausgetragen. Das ist die Werte der Elterngesellschaft, also ne, dieses Tradierte, dieses ganz Spießige. Und das andere war dann halt so der junge Mensch, der nach Revolution, End 60er Jahre, Befreiung und so geschrien hat. Und ich bin halt so, ich bin 63 geboren, ich bin ein kompletter Freidenker für mich. Ich habe immer gesagt, diese arme kleine Musik hat doch keinem was getan, warum wird die so verteufelt? Und bin dann Ende der 80er Jahre hingegangen und habe halt Schlager mit einer Rockband gespielt. Einfach mal geguckt, weil die Songs sind irgendwie ganz cool, die Botschaften sind wahnsinnig toll, immer wieder geht die Sonne auf, Wunder gibt es immer wieder. Das Ganze nochmal richtig handgemacht mit einer geilen Band gespielt, das ist echt eine Botschaft, die ist so zeitlos.
Du und ich sing, ich bin Schlager toll, wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby, ich bin Schlager toll, Walzer oder Foxtrot, tanz mit mir. Im Plattenladen brauch ich nie viel Geld. Schlagermusik kostet nicht die Welt. Die Mutti findet das schön, sie kann mich gut verstehen. Und komm ich dann nach Hause, sagt sie, gib her, gib her. Sie holt Kuchen, ich setz Kaffee auf, das tut gut und ich sing, ich bin Schlager toll. Wirf mir eine Mark in die Jukebox, Baby, ich bin Schlager toll. Walzer oder Foxtrot, tanz mit mir.
Aber darf ich dich mal was fragen?
Ja, klar.
Wie kommst du überhaupt zu diesem Thema? Warum interessiert dich das so?
Also ich mache auch selber Musik und ich finde dieses Thema Schlager schon wirklich sehr, sehr interessant, weil es auf der einen Seite unfassbar polarisiert. Also viele lieben das, viele hassen das. Es ist also auch von der intellektuellen Szene quasi ist es ja geächtet. Und also, aber auf der anderen Seite bringt es alle Generationen zusammen und alle Geschlechter. Das finde ich halt auch so toll. Und ich glaube, was dahinter steckt, ja, ist eben diese Message, die du sagst von Nächstenliebe und Liebe und auch dieser Zufluchtsort und das Vergessen von der Realität dadurch. Trotzdem, wenn ich mir diese Schlagerszene angucke, ist das aber auch krass verlogen, auch krass oberflächlich. Vor allem oberflächlich, wenn ich mir das auch so angucke, so eine Silbereisen-Show oder so. Da
ja,
singt niemand live,
weißt
du? Das
ist ja nochmal ein anderes Segment.
Naja, aber Schlager ist Schlager.
Das ist ja nochmal ein
genau,
komplett anderes Segment.
Das ist halt ein großes, nee. Ich finde, also, ein großes Feld.
Also der Schlager ist irgendwie eine Sache, die muss irgendwie, also in meiner Welt, muss sie einfach irgendwie handgemacht sein. Das muss irgendwie eine gewisse Ehrlichkeit haben oder natürlich mit einer gewissen Distanz auch. Also ich begebe mich komplett rein. Also ich suhle mich sozusagen in dem Gefühl, ne, in dem profanen Gefühl. Und die Ironie, die entsteht einfach dadurch, dass ich so über mich schmunzeln muss, weil ich mich da drin so wohlfühle. Ne? Das ist irgendwie das Ding. Und wenn so diese Distanz zu diesem ganzen Themenbereich einfach nicht mehr gegeben ist, dann finde ich es dann irgendwie total peinlich. Dann ist es irgendwie halt so, wie du jetzt eben gesagt hast, dann ist das ein komplett anderes Segment. Das nimmt sich dann komplett ernst und du denkst irgendwo, habe ich was nicht mitgekriegt? Da stehen junge Menschen in so einer Sendung drin und feiern das irgendwie ab und nehmen das so eins zu eins. Das ist so überhaupt nicht mehr, das sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern früher gewarnt haben, aber die es jetzt doch wieder sind, weil irgendwie, das ist so die Rückkehr zur Spießigkeit. Das finde ich total abgefahren.
Aber gibt es denn ernsten Schlager?
Natürlich, ja klar.
Also jemand, der das wirklich ernst meint und, also aber wen würdest du da als Beispiel nennen?
Ich meine, es gibt natürlich Chanson. Ich glaube, wenn Udo Jürgens gesungen hat, immer wieder geht die Sonne auf, ne, dann ist das natürlich ernst.
Denn immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns sein Licht.
die gibt es.
Wenn Katja Epstein singt, Wunder gibt es immer wieder. Ist das natürlich irgendwie eine ernste Geschichte. Ich meine jetzt
aber wenn
einfach,
du sagst, Gildo hat euch lieb, dann ist das ernst oder ist das nicht ernst?
Also es ist bierernst.
Siehste?
Das ist mein Bekenntnis. Das ist ein totales Bekenntnis. Ne? Aber natürlich ist das natürlich auch komplett überhöht. Ich meine, wenn ein Mensch hingeht und sagt, ich habe euch lieb, ne, das kann natürlich irgendwie Jesus sagen oder so. Ne, ist natürlich eine absolute Überhöhung, die man sich da zugesteht. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Bruch in sich selbst.
Na, das Lustige ist ja, dass du redest ja von dir in der dritten Person.
Ja, fast in der vierten. Nee, ist ganz klar. Also bei mir ist das so. Ich bestehe natürlich aus einer Privatperson und ich bestehe aus einer Bühnenperson. Wenn wir jetzt hier miteinander reden, kriegst du wirklich echt beide Seiten irgendwie von mir verabreicht. Aber ich würde zum Beispiel als Privatperson nicht auf die Bühne gehen und mich so inszenieren. Ich bin privat einfach viel zurückhaltender und das ist auch mein Vehikel auf der Bühne. So eine Kunstfigur, mit der ich irgendwie arbeite. Das heißt für mich auf der anderen Seite auch, wenn ich von der Bühne gehe, dann ist komplett privat. Das hat wirklich mit mir als Bühnenperson aber auch gar nichts zu tun. Da habe ich voll Haar und Sixpack und bin 25.
Ich zitiere mal. Wir haben uns damals etwas überlegt und eine halbe Stunde später haben wir es schon an die Öffentlichkeit geblasen. Gildo, das hast du irgendwann mal gesagt, als das da mit Gildo Horn komplett losging. Was habt ihr euch da am Reißbrett überlegt?
Ja, am Reißbrett kann man nicht unbedingt sagen. Also das war eher, wir haben halt gefeiert, ne? Also ich habe immer diese Schlagerleidenschaft. Also meine erste, ich hole ein bisschen aus, ja?
Gerne.
Meine erste Langspielscheibe, oder wir spulen nochmal zurück, bei meiner Großtante, die hatte so eine Musiktruhe. Da lief gefühlt immer Fred Bertelmann, der lachende Vagabund, diese Schlagernummer.
Was ich erlebt hab, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. La, 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 ja.
Und auf dem Tisch standen bei der Salzstangen und Eierlikör. Und ich durfte dann so mit 9 Jahren, pass auf, mit 9 Jahren durfte ich dann meinen Eierlikör, habe ich dann gekriegt.
Wow.
Und habe dann die Salzstangen reingetunkt und gegessen und dabei lief der lachende Vagabund. Und ich bin dann sozusagen oral auf den Schlager geprägt worden. Das hat so ein Glücksgefühl in mir ausgelöst, dass ich nicht mehr vom Schlager lassen konnte. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Meine ersten selbst gekauften LPs waren Deep Purple, Made in Japan. Und gleichzeitig habe ich mir eine Udo Jürgens Platte gekauft. Und das ist irgendwie der ganze Spagat, in dem ich lebe. Ich habe gemerkt, die Schlagermusik, die hat irgendwie was, wo jeder eine Meinung zu hat, was total irgendwie Menschen anspricht und habe gedacht, Schlager waren dann irgendwann Anfang so 80er, Mitte 80er halt so verpönt, habe ich gesagt, ich muss diese Musik retten. Da braucht's irgendwie eine Figur für, so ein Schlagerretter. Und dann ist die Figur Gildo Horn entstanden. Ich habe damals studiert und bin dann mit dem Auto immer zur Uni gefahren. Er hat eine Kassette aufgenommen mit Schlagermusik und hab ganz viele Studenten mitgenommen als Tramper und hab an denen Musikexperimente vollführt. Ich hab denen Schlagermusik zu hören gegeben und hab geguckt, wie die reagieren. Und jeder hatte eine Meinung.
Also deine eigenen Schlager oder irgendwelche alten?
Nee, mich gab's ja noch gar nicht so als Gildo Horn, ne?
Okay, also diese verpönten Sachen meinst du?
Genau. Und jeder hatte irgendwie eine Meinung dazu. Das war irgendwie total irre. Der eine hat's geliebt, der andere hat's gehasst. Und da habe ich gedacht, ey, das ist so unglaublich, dieses Ding. Dann hatte ich die Figur Gildo Horn entwickelt und meine erste Aktion, die ich gemacht habe, war eine Autogrammstunde auf der Uni. Dann habe ich mich in den Eingangsbereich gesetzt und hab dann Autogrammstunde Gildo Horn. Und ich hatte ja keine Autogrammkarten.
Wie kamst du denn auf den Namen überhaupt?
Mit einem Kumpel zusammen. Wir haben einfach so rum. Also ich hatte früher viel Haar und ich wollte eigentlich so Gildo Horn, ein Horn hinten, ein Horn vorn, sowas. Das sollte irgendwie was Bizarres sein, aber auch irgendwie, die Vorstellung war, wir kreieren einen 70er Jahre Schlagerstar nach dem atomaren Erstschlag. Das musste irgendwie sowas Zerklüftetes sein, was aber in sich total Wärme hat. Also jeder wollte damals so cool sein. Die 80er Jahre waren extrem cool. Und ich habe gedacht, dieses Rückgewandte einfach mit Mama und mit Süßigkeiten, mit Nussecken und das Ganze irgendwie in so einer süßlichen Melasse, was sich aber dann irgendwie in sich auch wiederum bricht. Das war so mein Ziel. Ich habe ja Pädagogik studiert. Jeder von meinen Musikanten, ich habe mir da eine Band zusammengestellt, die orthopädischen Strümpfe.
Ja.
Jeder hat von mir ein gebundenes Werk gekriegt zur Psychologie des deutschen Schlagers. Das war unsere Bibel und wir mussten immer alles, was wir gemacht haben, musste immer irgendwie so intellektuell unterfüttert sein. Also das brauchte irgendwie halt so einen wissenschaftlichen Touch. Das hat uns irgendwie ziemlich Spaß gemacht, das so auszubreiten.
In meiner Recherche bin ich auf so einen Text gestoßen von Rainer Topitsch, von den Medienobservationen. Und der hat einen ganz langen Beitrag über dich geschrieben. Ist total interessant. Ist auch höchst wissenschaftlich geschrieben.
Ja.
Und ich möchte von dir wissen, was das zu bedeuten hat, was der da schreibt, okay?
Ja.
Also ein Zitat daraus. Dass Gildo Horn vor allem auch bei Intellektuellen Anklang findet, mag gerade daran liegen, dass er die postmoderne Philosophie der Dekonstruktion der Metaphysik verkörpert.
Tja.
Was hat das zu bedeuten?
Tja. Das ist halt Gesülze, ne? Aber ich habe mal ein Interview mit der Taz gehabt und der junge Mann von der Taz, der mich interviewt hat, hat mich begrüßt mit den Worten, bist du Existenzialist? Und dann habe ich zu ihm gesagt, sei mir nicht böse, was ist ein Existenzialist? Und der sagt dann, ja, so wie Sartre und irgendwie habe ich gesagt, alles klar, keine Ahnung. Bitte eine These des Existenzialismus. Und dann ist der nachher total wütend aufgesprungen, hat den Raum verlassen, hat gesagt, das muss ich mir hier nicht bieten lassen und so, du bist gar kein Existenzialist, ist dann irgendwie raus und ich habe gar nicht gewusst, was er wollte.
Ja.
Also ich mache meine Sachen wirklich aus Spaß. Wenn sich einer gerne die Rübe verdreht, dabei mag er gerne machen. Zu Beginn meiner Karriere habe ich öfter mal Menschen im Publikum stehen sehen, die haben so da gestanden.
Sehr intellektuell
Hand
geguckt,
am Kinn.
Quasi.
Genau, und die haben einfach versucht, irgendwie da so eine zweite, vierte, fünfte Ebene drunter zu schrauben, die habe ich auch. Aber wenn ich auf der Bühne bin, habe ich sie wirklich nicht. Dann feuere ich einfach aus allen Rohren. Da hat das überhaupt nichts verloren. Und dann ist mir auch egal.
Kennst du ChatGPT? Das ist die AI, die man alles fragen kann.
Ja,
die einem dann
irgendwie
irgendein Gesülze, also ein Querschnitt von allem, was es bisher schon irgendwie gab, dann quasi zurückschleudert. Ich habe ChatGPT gefragt, bitte erkläre in einfachen Worten das Zitat, was ich dir gerade genannt habe.
Ja, und?
Dann hat ChatGPT Folgendes geschrieben. Natürlich, Gildo Horn ist ein Künstler, der bei vielen Menschen, einschließlich Intellektuellen, beliebt ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass er die postmoderne Philosophie der Dekonstruktion der Metaphysik verkörpert. Das bedeutet, dass er sich mit Ideen beschäftigt, die traditionelle Vorstellungen und Konzepte in Frage stellen. Dies kann für Intellektuelle interessant sein, was sie dazu anregt, über etablierte Denkmuster nachzudenken und neue Perspektiven zu gewinnen. Was sagst du dazu?
Ja, jein. Also, wenn man sagt, irgendwie vergangene Denkmuster in Frage stellt, also wenn man es jetzt nochmal runterbricht, als ich gestartet bin, um den Schlager nochmal populär zu machen, ging es mir grundsätzlich nicht darum, die Alt-Schlagersänger ins Lächerliche zu ziehen, sondern ich wollte umgekehrt eigentlich viel eher die Rock'n'Roller, die Punker, die alles. Ich wollte einfach mal gucken, wie tolerant sind die denn eigentlich, ne? Weil ein Schlagersänger, die meisten Schlagersänger, die ich kenne, die hören auch ganz gerne Rockmusik. Die finden das ganz toll. Aber so ein Schlagersänger, der hat wahnsinnig wenig Credibility. Es geht ja irgendwie um Credibility. Und dann irgendwie so die Coolen, die sind halt so die Kings der Straße. Und die Frage ist, wie tolerant sind die denn der anderen Musikrichtung gegenüber?
Und wie hast du das empfunden?
Genau so. Also ich fand es halt eher so, dass die Toleranzgrenze relativ klein war. Ich habe damals beim Echo gesessen, da war Moses Pelham und Xavier Naidoo. Die saßen hinter mir, ne?
Mhm.
Die haben da wahnsinnig viele Echos abgeräumt. Ich habe auch damals ein Echo gekriegt und dann waren die Klostertaler, die sind so Volksmusikband, die haben irgendwie ihren Echo gekriegt, weil sie in ihrem Segment halt die meisten Platten verkauft haben. Als sie auf die Bühne sind, dann haben die Deppen hinter mir angefangen, die auszubuhen.
Oh,
und
wow.
Da habe ich gedacht, das ist einfach sowas von dämlich und peinlich und das hat einfach, ey, jeder macht einfach das, was er macht. Und man soll da gegenseitig überhaupt nicht so werten. Für jeden gibt's irgendwie ein Segment und jeder hat auch das Recht, das zu hören, was er gerne hören möchte. Und wenn wir, sag mal jetzt die Anführungszeichen, die Künstler nicht tolerant sind, wie sollen die anderen es denn dann sein?
Ja, das stimmt. Lieber Gildo, ich mache in meinem Podcast immer mal verschiedene Spiele und jetzt ist es an der Zeit. Ich möchte mit dir ein paar Jugendwörter testen, okay? Hier, kennst du das Wort und was bedeutet es? Entspann dich mal, du bist voll der Presser.
Tja, ich mutmaße mal. Ich finde gerade zur Zeit gibt es wahnsinnig viele Presser. Ne? Irgendwie hat man das Gefühl, in einer Gesellschaft zu leben, in denen wahnsinnig viele Menschen eine kurze Zündschnur haben und man überhaupt nicht mehr einander zuhört und man sich oft gedrängt fühlt, irgendwas zu machen. Also, aber ich bin eigentlich grundsätzlich entspannt.
Ja, das ist richtig. Du hast ja vorhin auch von einer verbissenen Person geredet. Der hat auch, glaube ich, auch einen Presser. Was bedeutet Folgendes? Können wir das zusammen dribbeln?
Dribbeln?
Dribbeln, dribbeln. Ich weiß es gar nicht.
Also ich würde sagen, können wir das zusammen dribbeln? Entweder können wir das zusammen fuchteln oder vielleicht heißt das auch, können wir das zusammen dribbeln, dass man sich zu dritt trifft?
Ah, nee.
Dreier, also so irgendwie, nee.
Nee. Aber du warst fast dran, also zusammen ausklamüsern oder lösen oder was,
ah,
was wuppen. Ne? Hast du ja so,
ah.
Also warst ja
boah,
kurz
ich
davor.
Ich bin sowas von gestern.
Franz hat sich die Haare schwarz gefärbt, so cringe.
Ja, das ist halt irgendwie gruselig, ne?
Also cringe ist eigentlich nicht gruselig, ne? Cringe ist eigentlich
nee,
so, eigentlich
schräg.
Ist cringe so, oh, so oll oder irgendwie so ein bisschen peinlich. Ich würde es, glaube ich, sagen, oh, das ist so peinlich. Wie das viele nutzen, also würde ich mal...
Ich weiß, sehr viele. Ich höre immer hin und sage, ja, ja.
Genau, Fremdscham, peinlich.
Schämst du dich manchmal?
Ich mich?
Ja.
Ich überlege gerade, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe, aber ich glaube, das ist lang her. Ich habe mich in meiner Jugend sehr viel geschämt und in meiner Kindheit. Wieso?
Ja, ich auch. Ich schäme mich auch relativ wenig. Ne? Also so, ich weiß nicht, ist ja immer, glaube ich, dass man beim Schämen, dass man irgendeine Vorstellung hat, wie man irgendwie perfekt zu funktionieren hat oder wirken möchte. Und wenn man so viel guckt, wie wirkt man da außen, dann schämt man sich. Und wenn man da nicht so viel, wobei man auch aufpassen muss, ne, wenn du natürlich komplett das Urteil nach außen abgestellt hast, dann kann es halt auch ziemlich doof werden, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns schon lange nicht mehr geschämt haben.
Ja,
ich weiß, es gibt auch viele Leute, ich glaube, die, wo das eher das Ding ist, dass sie sich selbst zu doll überschätzen und sich dann gar nicht mehr schämen, weil die gar keine Selbstreflexion mehr haben. Das ist dann auch gefährlich. Aber ich glaube, zu den beiden zählen wir vielleicht
gefährlich.
Jetzt nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Mein größtes Schamgefühl ist vielleicht auf dem Klo.
Wieso? Das ist doch das Natürlichste der Welt.
Ja, aber wenn ich auf dem Klo sitze und jemand kommt zum Beispiel rein, ne, das fände ich dann irgendwie so. Ne, das finde ich irgendwie, also jemand Fremdes, Wildfremdes. Ne?
Ja, gut. Aber deshalb heißt es da auch Schamhaare, ne? Weil, also...
Stimmt. Weil die verdecken alles, ne?
Genau. Es gibt noch hier so ein Sprichwort, was man so sagt. Läuft bei dir. Was denkst du, heißt das?
Ja, ey, komm, hier, läuft bei dir heißt einfach, glaube ich, du hast einen Lauf.
Ja.
Ja, ich glaube, im Moment läuft bei mir, ja.
Ne?
Macht Spaß.
Läuft
also
gut bei dir.
Ja, total.
Ja, das ist ja cool. Bist du für das Comeback des Schlagers in den 90ern verantwortlich?
Ja, aber natürlich. Aber ich bin jetzt nicht so geartet, dass ich mir immer so ein Ding ans Revers stecke. Ich mache einfach das, was ich mache. Und sag mal, bewerten können das irgendwie andere. Wem es gefällt, der hört zu. Und wer nicht, der soll abschalten. Mir ist das egal. Ich mache meine Sachen immer für mich. Vor allen Dingen, weil das irgendeine Triebfeder in mir drin sagt mir, das musst du machen, das unterhält dich. Also ich bin ein Selbstbefriediger, was Unterhaltung angeht. Ich will mich zuallererst einmal selbst befriedigen. Und wenn es mir persönlich Spaß macht, ja natürlich, kennst du doch vielleicht. Also und wenn es mir Spaß macht, dann kann ich auch andere damit anstecken.
Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich selbst liebt, dann kann man auch andere Menschen lieben, ne?
Ganz genau. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser christliche Spruch, der heißt ja auch irgendwie, nur wenn du dich selbst liebst, funktioniert's. Also genau das, was du sagst.
Stichwort Nächstenliebe. Du hast mal einen Song von Peter Alexander gecovert. Nämlich, hier ist ein Mensch.
Hier ist ein Mensch, schick ihn nicht fort. Gib ihm die Hand, schenk ihm ein Wort. Hier ist ein Mensch, der will zu dir. Du hast ein Haus. Öffne die Tür.
Das ist ja echt so eine krasse Hymne einfach der Nächstenliebe, ne?
Ja, absolut. Ey, absolut. Also ich finde, Musik ist ja immer Wertevermittlung. Ich mag mit meiner Musik, mag ich eigentlich nicht, sag mal, du hast dann Punks, du hast irgendwie die Heavy-Metal-Leute, du hast Schlager-Leute, du hast Pop-Leute. Ich mag irgendwie ganz gerne in meinen Konzerten alle zusammenpacken, weil Musik soll vor allen Dingen eines, soll Menschen zusammenbringen, soll nicht werten, soll irgendwie einfach sein.
Ja.
Damit man sich mal wieder fallen lässt, damit die Leute sich in den Arm nehmen, damit irgendwie, egal wie viel du verdienst, wie du aussiehst, welche Hautfarbe du hast, irgendwie, egal was, in einem Konzert wird das alles aufgehoben. Das ist eine wertefreie Zone. Du sollst einfach miteinander feiern. Dafür mache ich Musik.
Aber du hast trotzdem, du hast ja gerade gesagt, du machst Rock, du machst Pop und Schlager. Aber vorhin hast du gesagt, du bist eigentlich komplett Schlagersänger. Bist du da, würdest du es immer trotzdem noch sagen?
Natürlich bin ich Schlagersänger, aber ich bin ja auch ein trojanisches Pferd, ne? Ich bin ja halt auch für Hörer. Wir machen Musik, die orthopädischen Strümpfe. Wer es mal live gesehen hat, da kommt nichts von der Dose. Das ist Musik für Hörer aller Fachbereiche. Wir können überall spielen. Wir können im Altersheim spielen. Wir können in Wacken spielen. Wir können überall. Das geht überall. Das ist musikalisch richtig gut. Wir deklinieren sämtliche Stilistiken durch. Wir sind überall am Start und jeder kann sich was abgreifen. Und jeder kann mitmachen, jeder kann mitsingen. Jeder kommt mit auf die Reise und fühlt sich nachher einfach besser. Das müsste es eigentlich auf Krankenschein geben.
Weil du bist auch ein extrem sozialer Mensch, ne? Also du hast Pädagogik studiert, du hast erstmal irgendwie ein Praktikum oder vorm Studium hast du in der Lebenshilfewerkstatt für Menschen.
Ja, ich habe ein soziales Jahr absolviert, ne?
Genau. Und dann hast du Pädagogik studiert und dann hast du als Musiktherapeut bei der Trierer Lebenshilfe gearbeitet. Und dann hattest du noch eine Fernsehshow, Gilde und seine Gäste, wo du quasi nur Gäste hattest, die eine soziale Behinderung haben und mit denen einfach über alle möglichen Themen gesprochen. Das finde ich super, super stark. Warum hast du damit aufgehört, mit dieser Fernsehshow?
Wenn ich eine Talkshow mit Menschen mit geistiger Behinderung mache, dann möchte ich irgendwie vor allen Dingen ihre Stärken rausarbeiten und nicht ihre Schwächen. Ich möchte irgendwie, dass wir irgendwie darüber reden, was uns verbindet und nicht irgendwie, was uns trennt. Dass sie behindert sind, das weiß oder das merkt, das sieht jeder. Aber mir ging es um ganz andere Sachen. Und da war halt die Diskrepanz in der Redaktion. Wo marschiert so eine Sendung hin? Da habe ich lautstark halt gesagt, was ich will und was ich nicht möchte. Und da bin ich denen, glaube ich, einfach ein bisschen zu unangenehm geworden.
Boah, ey.
Und deshalb gibt es die Sendung halt nicht mehr.
Schade, weil ich fand das richtig, richtig großartig. Ich finde das, ja, ich Inklusion ist unfassbar wichtig. So, und das wäre cool gewesen, wenn das weitergegangen wäre. Ne?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass du in gegebenen Formaten nur stattfindest, wenn du halt ganz brav bist und wenn du halt nicht so komplett gegen die Ecken läufst. Und ich bin halt eigentlich, glaube ich, in den Sachen, die ich mache halt immer ganz gern so Pioniersachen. Halt so Sachen, die es vorher noch nicht so gegeben hat. Die,
ja, da eckst du halt dann aber halt auch oft so an, so, ne? Weil es halt eben was Neues ist.
Aber das bin halt ich, ne? Das kann ich auch nicht anders. Interessiert mich auch mittlerweile nicht mehr. Also ich habe meine eigenen Sachen, in denen ich stattfinde. Und da schreibt mir halt keiner vor, wie ich zu sein habe und was ich zu machen habe.
Ja. Du hast ja auch gesagt in dem einen Interview, dass du gerne bis zum Ende deines Lebens in der zweiten Liga, aber in dem mittleren, oberen Bereich spielen möchtest. Da kannst du alles machen, was du willst.
Ja.
Das fand ich total schön und auch sinnvoll, weil klar, wenn du irgendwie die ganze Zeit komplett im Rampenlicht stehst, dann musst du immer gucken, was du machst, damit du auch ja da drin stehen bleibst und so.
Ich finde es ziemlich ermüdend. Also ich habe ja irgendwie 1990 ungefähr angefangen mit dem Horn und das ging halt immer weiter und immer weiter und war grundsätzlich ein Spaßprojekt. Ich habe immer gemacht, was ich auch gerade tun wollte. bis hin zum Grand Prix, das war auch ein Spaßprojekt von mir. Ich habe gedacht, nachdem wir den Schlager gerettet haben, jetzt retten wir noch den Grand Prix.
Ja.
Und wenn irgendwie so die mediale Aufmerksamkeit einfach viel zu groß ist, wenn du nicht mehr auf die Straße gehen kannst, wenn du mit deinem Kind von Paparazzis verfolgt wirst, wenn du überhaupt nicht mehr irgendwie einfach ein Bier trinken gehen kannst, ins Schwimmbad gehen kannst, dann macht das Leben doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch ein Spaß. Ich suche mir da nicht umsonst aus, als eine Kunstfigur zu arbeiten. Weil ich will nicht prominent sein privat, ich will überhaupt nichts. Ich will einfach nur ich sein. Und wenn du in der zweiten Liga spielst, im oberen Drittel, kannst du echt prima davon leben. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie noch deine Ruhe. Und das, finde ich, ist extrem erstrebenswert.
Aber ich erkenne die Leute doch trotzdem noch, weil das war ja extrem krass damals mit dem Grand Prix und so, oder?
Ja, natürlich. Mich erkennen die Leute immer noch oder immer. Aber das hält sich halt irgendwie in einem normalen, also ich habe ja keine Angst vor Menschen.
Nee, das ist ja sehr schön an dir.
Ich mag einfach nicht jeden Tag irgendwie am Nasenring durch die Presse gezerrt zu werden. Oder ich mag auch nicht, was weiß ich, meine Familie hat niemand zu interessieren. Oder ich mag auch nicht meine Beziehungskisten öffentlich debattieren. Oder ich mag nicht jedes Mal beurteilt werden, wenn ich irgendwie einen Satz von mir gebe. Und das ist ganz gut. Weil ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass ich da nicht mitspiele und dann lässt man mich in Ruhe.
Ja, und wie findest du den Eurovision Song Contest heute?
Ah, ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Ist ein ganz toller Wettbewerb. Ich finde den mittlerweile ein bisschen sehr opulent, weil die ganzen Videoscreens und so weiter. Ich finde irgendwie, der Interpret an und für sich gerät so ein bisschen zum Nebendarsteller in seiner eigenen Show.
Ja, genau. Ja.
Ne? Also für mich ist immer gut, ich stehe ganz gern vor einer schwarzen Wand und zaubere den Menschen irgendwie in ein Schloss oder irgendwas. Das, finde ich, ist viel innovativer, als wenn du wie ein Videoclip da irgendwie dargestellt wirst. Da finde ich so ein bisschen die emotionale, für mich persönlich, aber ich bin halt auch schon ein bisschen olle, ne? Aber das erzeugt bei mir so eine emotionale Distanz zu dem, was da gerade passiert. Und was den deutschen ESC angeht, finde ich, ist in den letzten Jahren handwerklich einfach unheimlich viel schiefgegangen. Da sitzen halt auch Leute mit an den Stellschrauben, die alle überhaupt nicht, die nicht aus der Hüfte schießen. Das muss ja irgendwie mal ein überraschendes Moment haben. Das muss irgendwie mal aufgebrochen werden. Das muss einen irgendwie mitnehmen auf die Reise.
Also würdest du jetzt nochmal für Deutschland antreten zum Beispiel, wenn du gefragt würdest?
Na, ich würde das definitiv nicht machen, weil es einfach nicht aus der Hüfte kommt. Als ich damals angetreten bin, da haben wir überhaupt nicht gewusst, was passiert. Da gab es keine Blaupause für. Ich hatte 1997 angefangen, bin mal in einen Hungerstreik getreten. Hungern für Oslo, damit habe ich auf Missstände im deutschen ESC-Management oder damals hieß es ja noch Grand Prix-Management aufmerksam machen wollen. So ein Lie-In. Und 98 hat es dann geklappt. Da durften ganz plötzlich die 10 größten Plattenfirmen Deutschlands jeweils irgendwie einen Kandidaten schicken. Vorher waren irgendwelche Produzenten, die hatten Wildcards. Mhm. Ne? Und so, da musste es sich gar nicht großartig bewerben.
Ralf Siegel hatte da auch so eine Wildcard, oder? Der hatte irgendwie mehrere Acts da immer
der
rein.
Hatte, glaube ich, drei.
Ich habe immer dieses Ohr. Und, ja, Wahnsinn. Ja. Aber da ging es dann auch nur um Show. Der hat die da irgendwie zusammengewürfelt. Die Leute, hat da irgendwas für die geschrieben, dem war das ja auch dann total wichtig, dass das dann überall das alles verstehen könnten. Es kam Pfann drin vor, viele Dur-Akkorde,
ja, aber,
viele Tanzen.
Aber egal, muss man ganz ehrlich sagen, also man mag jetzt über Ralf Siegel persönlich eine Meinung haben, egal was, ne, der ist natürlich echt auch eine ziemlich verbissene, schräge Gestalt, aber der hat einfach auch ganz tolle Musik geschrieben und er hat wirklich richtig gute Sachen gemacht. Mhm. Ne? Das ist nur irgendwann, ne, wenn die Kieferknochen zu viel malmen, dann macht es dann auch keinen Spaß mehr. Die Leute wollen ja unterhalten werden und wenn die merken, das wird so, ich will aber, das ist halt so ein bisschen Gollum-mäßig. Der ESC, der ist halt so der Schatz, ne? Und man kann das so bei einigen ESC-Machern verfolgen.
Ey, das wurde ja dann damals irgendwie von der Bild, wurde ja dann gesagt, ihr habt ja so einen Schlagerkrieg, weil du den quasi ausgestochen hast, wurde irgendwie so gesagt.
Ja, das war natürlich hinter der Bühne auch nicht immer nett, der hat natürlich getobt, ne, aber.
Ja, ist es so, ja, also dann auch manche Sachen muss man einfach akzeptieren, oder? Also ich meine.
Ja, aber ist ja jeder Mensch, ist ja anders, ne, aber ich gucke halt immer relativ wenig drauf, was da so rundherum passiert. Ich will halt meinen Spaß haben und ich tue niemand weh und ich mache einfach nur mein Ding, ich mache nichts. Ich bin wirklich grundsätzlich nicht gegen irgendwas. Ich bin immer für etwas. Und für das, was ich bin, da gehe ich steil. So. Und das hat aber irgendwie selten was damit zu tun, dass ich jemand anders bloßstellen will.
Ja,
das finde ich immer total billig und einfach.
Aber Deutschland ist halt immer ganz hinten. Und was denkst du, woran liegt das? Weil diese Show haben ja alle Acts irgendwie, diese krass überrissene Show.
Ja, ich würde mich mal hinterfragen, wer sucht die Acts aus? Hm. Wie passiert sowas? Wie kriegt man das irgendwie auf die Reihe, irgendwas da an den Start zu bringen, was deutschlandweit einfach mitreißt, wo jeder morgens im Betrieb, wenn er zur Arbeit geht, drüber redet, weil es irgendwie so ein Thema ist. Ich habe mich vor ein paar Jahren als Pate einer Band, die heißt Bitte Lächeln, das ist eine inklusive Band aus Hamburg. Wichtig und gut, auf europäischer Ebene mal mit einer inklusiven Band an den Start zu gehen.
Ja, super.
Die haben uns halt einfach an die Wand laufen lassen. Das wurde halt wirklich so mitchariert, dass das Thema komplett weggeext worden ist.
Schade.
Das wird zum Beispiel mal ein Thema gewesen. Da kann man sagen, kann sich platzieren, wie will. Aber dann hat man sich irgendwie international mal wieder mit einer Facette gezeigt, die wirklich interessant ist und die irgendwie was zu sagen hat. Das Schlimmste, was es gibt, finde ich, ist, wenn eine Sache total belanglos ist. Dann macht es wirklich überhaupt keinen Spaß. Also wenn die schon an und für sich belanglos ist. Mhm. Weil, warum schickt man das dann an den Start? Das erschließt sich mir nicht. Aber ich bin noch klein.
Lieber Gildo, wir sind jetzt fast am Ende, aber ich habe noch ein paar Schlussfragen an dich. Welchen Song hast du als letztes gehört?
Ach, den neuen Beatles-Song.
Ah, und? Wie gefällt er dir?
Ich finde ihn super. Hat in der ersten Strophe hinten harmonisch, finde ich ein bisschen komisch. Da habe ich gedacht, Lennon, was machst du? Und dann wird es wieder richtig gut. Also ich hatte den richtig als Ohrwurm dabei.
Okay. Zeitreise. Wohin geht's?
Wie? Wohin?
Ja, Zeitreise, wohin geht's?
Wohin wir als Gesellschaft oder wohin ich als Mensch?
Du darfst das beantworten, wie du möchtest.
Boah. Also ich denke am allerliebsten bis zu meiner Nasenspitze und das finde ich irgendwie ganz angenehm, im Hier und Jetzt zu verweilen, weil da ist es am kommodesten.
Kann aber auch nicht jeder, im Hier und Jetzt sein.
Ja, aber dafür gibt es ja mich. Deswegen,
und deine Nasenspitze.
Das war Highlander-mäßig. Deswegen soll man auf ein Hornkonzert kommen, weil ich dann schon mal vorführe, wie man im Hier und Jetzt verweilt. Habe ich im Übrigen eigentlich von den geistig Behinderten erlernt. Ne?
Ja.
Das fand ich ein ganz tolles Ding bei meiner Arbeit mit geistig Behinderten, weil das können die wirklich. Man sagt immer, die sind behindert, aber auf dem Segment sind sie uns oftmals sowas von voraus. Ne?
Es hat mich extrem gefreut.
War mir ein Fest.
Vielen, vielen Dank.
Dito. Tschüss, bleib gesund.
Du auch.
Ciao.
Ciao. Das war jetzt aber schön. Ich habe mich auch vorher schon so gefreut, dass Gildo Horn zu Besuch ist. Ich finde es so schön, dass der sich sozial so engagiert. Ich finde es ganz toll, wie entschleunigt der wirkt. Und der ist mit sich selbst so im Reinen. Das ist wie schon wie so ein kleiner Buddha. Voll schön. Für mich hat er auf jeden Fall die Realness geliefert, die ich beim Schlager sehr oft angezweifelt habe. Und vor allem hat er gezeigt, wie offen und wild dieses Genre sein kann. Aber man muss sich halt auch trauen. Wenn ihr mehr von diesen Gesprächen hören wollt und mir einen Gefallen tun möchtet, abonniert sehr gerne den Podcast und schreibt uns Bewertungen auf Apple und Spotify. Und beantwortet mir gerne die Frage dort, welches Schlagerlied euer Guilty Pleasure ist, welcher Schlagersong, ob Schlagerfan oder nicht, euer Herz schmelzen lässt. Weitere Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und vor allem in der ARD Audiothek. Das war Marmorstein und Ines spricht. Ein Podcast vom Saarländischen Rundfunk und ARD Kultur. Produziert von Auf die Ohren. Idee und Redaktion Daniela Ziemann, Johannes Kloth und Desiree Löffler vom Saarländischen Rundfunk. Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter. Head of Content ARD Kultur Christian Koster-Zahn. Redaktion und Projektleitung Lena Günther. Schnitt Milan Fay und Florestan von Chama und Osten. Redaktionelle Leitung Marie Seltmann. Sounddesign Demian Kappenstein von meiner Band Aetna. Und hier mein persönlicher Podcast-Tipp für euch. Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Nun, sie können ziemlich gut austeilen. Sehr gut sogar. Und genau darum geht es im Podcast Fuck You Very, Very Much. Die größten Beefs im Musikbiss. Als Host sezieren Jennifer Weist und Markus Kafka die größten Streitigkeiten im Musikgeschäft und berichten von den unglaublichsten Sachen, die sich MusikerInnen rausgenommen haben. Dafür graben sie sich tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Es geht um Eifersucht, es geht um viel Geld, es geht um große Gefühle und noch größere Egos und manchmal auch um Leben und Tod. Viel mehr geht ja gar nicht. Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiss gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.